Wir kommen also damit jetzt nach der Diagnose nicht unmittelbar, weil dazwischen steht dann üblicherweise in der klinischen Routine sehr viele Gespräche, Aufklärungen, Beratungen mit Patientinnen und Patienten. Aber letztlich geht es in der Beratung und in der Aufklärung natürlich auch um Therapien, Therapieofferten, und das wird uns jetzt der Professor Paul Rommer, auch von der Universitätsklinik für Neurologie in Wien, näher bringen, und zwar die Rationale der Therapien und auch der Therapiekonzepte zur Multiplen Sklerose. Paul, bitte.
Und mein Thema ist eben die Therapiekonzepte und die Rationale. Und ich habe schon ein bisschen Glück, weil ich ja schon auf sehr viel von den Vorrednern aufbauen kann. Beginnen möchte ich aber trotzdem mit einem Fallbericht, wenn ich weiterkomme. Ja. Mit den Disclosures. Hier sind die verschiedensten Disclosures, ähnlich mit verschiedensten Pharmafirmen in Verbindung. Und von diesen Pharmafirmen werden auch Medikamente genannt werden. Ich möchte einen Patienten vorstellen. Ein 28-jähriger männlicher Patient, der ein verschwommen Sehen beider Augen berichtet hat, hat diesbezüglich aber keine Therapie bekommen, aber innerhalb von einiger Zeit, einiger Monate wieder vollkommen auf das Ausgangsniveau zurückkommen. Die nächsten Jahre eigentlich beschwerdefrei. Jedoch nach 4 Jahre später hat er eine verschwommen Sehen auf dem linken Auge, ein Optusneuritis und sowohl Doppelbilder. 1 Jahr später. Nicht mehr fähig, Sport zu betreiben, nicht mehr fähig zu jagen. Eine sehr ausgeprägte Fatigue und eine Einschränkung der Gehfähigkeit. Inkontinenz, Elektrolytdysfunktionen und Harnwegsinfekt sind aufgetreten. Schlussendlich Ataxie, Spastik, Therapie und Tod infolge MS nach 25 Jahren. Ich habe den Patienten niemals gesehen und auch Neurologen haben den eigentlich niemals gesehen, weil es nämlich ein historischer Patient ist. Nämlich der Augustus Test, das ist der Enkel der Königin Victoria. Und der war so pedantisch und hat jede Minute eigentlich seines Lebens aufgeschrieben. Und im Nachhinein kann man eigentlich sagen, dass er eine multiple Sklerose gelitten hat und natürlich auch, welche Symptome und welche Beschwerden er gehabt hat. Und aufbauend auf dem kann man sogar einen Krankheitsverlauf machen. Auf der linken Seite sieht man den EDSS, was der Professor Berger schon eingeführt hat, das ist die Behinderungsskala. Und unten sieht man die Zeitraffer. Und diese Ausschläge, die sind die akuten Schübe, die wir gesehen haben. Und wir sehen, dass zu Beginn diese Schübe doch vollkommen regredient sind. Doch nach einer gewissen Zeit sieht man, dass nach den Schüben eine Behinderung bleibt. Und im weiteren Verlauf nimmt die Behinderung immer mehr zu und irgendwann wird es von einer Progression, einer Neurodegeneration von Beginn an. Und wenn man sich diese Zeitraffer vom Patienten anschaut, und mit unseren pathophysiologischen Konzepten sieht man schon, dass es eigentlich sehr gut übereinstimmt. Wir sehen jetzt wirklich diese Krankheitsaktivität, diese grünen Pfeile, diese Schübe und den langsamen progressiven Verlauf. Und dann sieht man die Inflammation und zum Schluss sieht man die Neurodegeneration. Und genau diese Sachen sind zu unterscheiden, weil die Inflammation sehr gut behandelt ist. Auch dieses Bild, dieses Tier haben wir schon in dieser Art und Weise gesehen. Inflammation sehr gut zu behandeln. Für die Regeneration, Reimmunisierung haben wir relativ wenig und für die Neurodegeneration haben wir eigentlich noch gar nichts. Wie wird diese Krankheitsaktivität gehen? Ich habe es schon vorher gesagt. Wir können natürlich diese Schübe haben. Nach diesen Schüben hat man nicht mehr eine vollkommene rückläufige, also wenn man die Schübe verhindert, haben wir natürlich auch, dass wir die Behinderungsprogression verhindern. Je mehr Schübe es sind, wird nach einer gewissen Zeit schon das innate Immunsystem im Gehirn angeschlagen und wir haben automatisch einen progressiven Verlauf. Also sollte man so früh wie möglich verhindern, dass diese Schübe, diese Behinderung, die im späteren Verlauf progressiv ist, stattfindet. Wenn man aber über die Therapie der multiplen Sklerose sprechen möchte, gibt es verschiedenste Therapien. Wir können die Schübe behandeln mit der Glukokortikosteroid, also mit Metasol oder mit Plasmapherese. Wir sollten natürlich versuchen, den Krankheitsverlauf zu beeinflussen mit den zugelassenen Therapien. Sie werden nicht vorbeikommen, mir heute ein bisschen über die zugelassenen Therapien zuzuhören. Ich werde es aber relativ kurz gefasst machen und nicht sehr ausschweifend, wie es manchmal bei mir sein kann. Und die symptomatische Therapie. Aber das würde wirklich den Rahmen sprengen. Also man sieht, man versucht wirklich, die Therapiekonzept ist das holistische Konzept, dass ich den Patienten in allen seinen verschiedensten Facetten behandeln muss. Bevor ich jetzt über die zugelassenen Therapien spreche, muss ich natürlich die Pathogenese verstehen. Woher kommt das? Wir wissen, dass es autoreaktive B- und T-Zellen sind, die einfach diese Selektion im Knochenmark und im Thymus entwirren können. Dann sehen wir, dass es Umweltfaktoren sind, wie wir heute schon gehört haben. Hier kommt es dann zu einer Aktivierung dieser autoreaktiven B- und T-Zellen mit Mimicry, alles Mögliche. Dann können die natürlich über die Blut-Hirn-Schranke hineintreten, können dort weitere Aktivität veranlassen, sogar das innate Immunsystem aktivieren. Im späteren Verlauf sind diese periphere Inflammation, wie wir hier gesehen haben, relativ gering, sondern es ist vielmehr im Gehirn selber drinnen und da in diesem progressiven Verlauf tut mich ja relativ schwer. Während auf der linken Seite mit der Inflammation wir eigentlich relativ gute Sachen zum Therapieren haben. Ich sehe es in verschiedenen Therapien, ich werde noch ganz kurz später hinkommen, aber das sind so unsere Konzepte, die rationalen Therapiekonzepte basierend auf der Pathologie, warum was helfen sollte. Was Sie hier sehen, sind die Guidelines der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der Mitarbeiter österreichischen Gesellschaft. Und hier sind die verschiedensten Therapien, die zugelassen sind für den schubförmigen Verlauf. Was hier gemacht worden ist, es sind die Therapien in die Kategorie 1, 2 und 3 eingeteilt worden. Das ist wie ein Kochbuch, also man muss sich jetzt nicht ganz strikt dran halten. Und ich sehe wirklich, dass man so ein bisschen eine Einteilung macht. Und abhängig davon, wie aktiv ist die Erkrankung? Welche Prognosefaktoren hat der Patient? Welche Vortherapien er hatte, muss ich natürlich immer mehr zur Kategorie 3 gehen, während zum Beginn, abhängig davon, wie es ihm geht, wie schwerwiegend ist die Erkrankung, wenn ich das einschätzen kann, natürlich bei der Kategorie 1. Und beginnen wollen wir mit der Kategorie 1. Hier haben wir die verschiedensten Therapien. Wir haben das Methylfumarat, Teriflunomid, die Interferonpräparate und das Clatrimeacetat. Sie sehen, was ich hier angekreuzt habe. DMF ist das Dimethylfumarat, bedeutet, dass ich den NFR-Kappa-Pathway in den Lymphozyten verändere, also dass eine weniger Aktivierung ist, dass ich das runterfahre. Bei den Interferonen ist es so, dass hier ebenfalls an den verschiedenen Rezeptoren das Medikament ansetzt und über den JAK-STAT-immunologischen Pathway antivirale, antiproliferative, immunmodulatorische Pathways in den Gang gezogen werden. Interferone wissen wir auch, ein sehr wichtiges Zytokin in der antiviralen Therapie. Dann haben wir natürlich das Teriflunomid. Das Teriflunomid oder auch Apache ist so, dass es in die Pyrimidinsynthese eingreift und hier die aktivierten Lymphozyten eher bremst, also dass die aktivierten Lymphozyten weniger werden. Und das Clatrimeacetat, das Copaxone, ist eigentlich so, dass es hier das Medikament eigentlich mit den möglichen Myelinscheiden oder mit den Antigenen ein bisschen in Konkurrenz tritt und die T-Zellen weniger aktiv werden und einen antiinflammatorischen Pathway einschlagen. Bei den Interferonpräparaten, ich werde mich wirklich nur kurz halten, ich möchte jetzt da nicht irgendwie verwirren. Haben wir verschiedene, das waren die erst zugelassenen Therapien, die haben eigentlich die Neurologie im Rahmen der Multiple Sklerose auf den Kopf gestellt, weil es erstmal eine spezifische Therapie für die Multiple Sklerose gehabt haben. Hier sind verschiedene Interferonpräparate zugelassen, alle als Injektion, die alle 2 Tage bis alle 2 Wochen verabreicht werden müssen. Sind für die schubförmige und auch für die aktive SPMS zugelassen. Die Effektivität, also die Schubrate, konnte in den Studien um 27-36% reduziert werden. Bedeutet, wenn ich mir diese Medikamente verabreiche, kann ich 3 von 10 Schüben im Durchschnitt verhindern. Altes Medikament, ein exzellentes Sicherheitsprofil, Hautveränderung auf der Injektionsstelle, grippeähnliche Symptome, Schilddrüse, Leber, Enzyme ein bisschen aufpassen. Warum es noch verwendet wird, obwohl es höher wirksame gibt und auch in Tablettenform gibt. Es ist einfach sicher und vor allem in der Schwangerschaft spielt es keine Kontraindikation. Wenn ich das Medikament brauche, kann ich es in der Schwangerschaft geben. Kein Aufruf dazu, automatisch Interferon in der Schwangerschaft zu geben, aber ich dürfte es geben. Zweites Medikament, was ähnlich ist, ebenfalls als Injektion, ebenfalls ein altes Medikament, ähnlich ein unglaublich gutes Sicherheitsprofil, ist die Clathamoide, das Copaxone oder die verschiedensten Generika. Für die schubförmige MS zugelassen. Wir sehen, die Effektivität, die Schubratenreduktion ist ähnlich, bei ca. 30%. Also sehr vergleichbar mit den Interferonen. Ebenfalls in der Schwangerschaft keine Kontraindikation, für Stillen keine Kontraindikation. Also wenn ich es benötige, das Medikament, kann ich es geben. Im Gegensatz zu dem nächsten Medikament, vom Beflunomid, vom Apatio. Das war die erste Therapie, die man eigentlich als Tablette in der normalen, in der ersten Kategorie nehmen konnte. Eine Tablette am Tag. Die Effektivität ist ähnlich wie die beiden anderen Injectables. Sicherheitsprofil, Blutdruck kann ansteigen, leichte Neuropathien können sein, Leberenzymanstieg kann sein, deswegen auch zu Beginn beim Monitoring monatliche Laborkontrollen diesbezüglich. Wichtig, Schwangerschaft, Kontraindikation. Es hat teratogenes Potenzial. Das bedeutet, wenn ich eine junge Dame, die schwanger werden möchte, muss ich das Medikament zuvor absetzen. Das Medikament bleibt bis zu 2 Jahre im menschlichen Körper. Ich kann es aber innerhalb von 2 Wochen mit Aktivkohle rausholen. Deswegen sollte man sich möglicherweise schon vorher überlegen, wenn ein Schwangerschaftswunsch besteht, ob das möglicherweise das richtige Medikament diesbezüglich ist. Methylfumarat, Fitera oder das Nachfolgeprodukt Vumerity wird 2-mal täglich als Tablette genommen, initial mit einer geringeren Dosis. Nach einer Woche kann ich eine höhere Dosis nehmen, die Zieldosis. Warum das so ist? Weil gastrointestinale Beschwerden auftreten können. Warum wir das Vumerity haben? Es sollen weniger gastrointestinale Beschwerden auftreten. Also der Körper gewöhnt sich ein bisschen an das Medikament. Zusätzliche Flush-Symptome. Wirksamkeit, man sieht schon 44-50% Risikoreduktion eines Schubes, also schon deutlich wirksamer als die vorhergenannten. In der Schwangerschaft sollte man es vermeiden, aber bis zum Ende der Schwangerschaft kann man es eigentlich geben, ist jetzt die Expertenmeinung. Wichtig, Lymphozytenkontrolle. Wenn die Lymphozyten über längere Zeit sehr niedrig sind, steigt das Risiko von opportunistischen Infektionen wie einer PML zum Beispiel. Deswegen Lymphozytenkontrolle. Das war die Kategorie 1. Kategorie 2. Da haben wir das Cladribin und die verschiedensten SNP, also das Sindosin-1-Phosphat-Modulatoren. Beim Cladribin ist es so, dass es auch die Urin-Analogung ist, also in der DNA. Es verhindert, dass aktivierte Lymphozyten, Leukozyten sich vermehren, sodass es da wirklich einen Abfall der Leukozyten gibt. Ist aber nur kurzfristig, nach einer gewissen Zeit kommt es wieder zum Anstieg. Es soll langfristige Effekte haben. Und bei den Sphingosin-1-Phosphat-Modulatoren ist es so, dass die Lymphozyten, wo wir eben vermuten, wie wir am Anfang gesehen haben, dass die immer im Lymphknoten drinnen bleiben und nicht mehr in der Peripherie zur Verfügung stellen. Interessanterweise bei Infektionen können die wieder rauswandern. Das Cladribin wird unter Mavenclad verkauft. Es ist eine Tablettenform. Es wird gewichtsadaptiert geben. Aber was unterschiedlich ist, wenn ich bis jetzt alle Medikamente, was ich genannt habe, eigentlich an regulärer Basis nehmen muss, also täglich oder spätestens alle 2 Wochen, ist es bei diesem Medikament so, dass es in Zyklen gegeben wird. Ist auch eine Neuigkeit, dass wir wirklich deine in zyklischen Therapien einen langfristigen Effekt erzielen wollen. Bedeutet, in Woche 1 für 5 Tage Tabletten, Woche 5 für 5 Tage Tabletten, bis zu 10 Tabletten innerhalb dieser eine Woche. Im Jahr 2, Woche 1, also in der Woche 53, 5 Tage und in der Woche 58, 5 Tage Tabletten nehmen. Jahr 3 und Jahr 4 keine Therapie. Danach beginnt der Zyklus wieder von vorne. Also man sieht, dass ich da für kurze Zeit Medikamente nehme, aber eine langfristige Wirksamkeit haben soll. Ist für die aktive MS zugelassen. Die Effektivität ist bei ca. 57% der Schubratenreduktion. Sicherheitsprofil ist die Lymphopenie, weil es wirklich zu einem Abfall der Lymphozyten, der B- und der D-Lymphozyten kommt. Und nach einer gewissen Zeit wieder nach oben, da durchaus natürlich auch mit Infektionen, mit viralen Infektionen assoziiert und in der Zulassungsstudie bei Malignome beschrieben worden, die später in den anderen Studien keiner wirklich ein Zeichen mehr gesehen hat. Für junge Damen mögen wir seine Therapie. Und es darf keine Schwangerschaft bis 6 Monate nach der letzten Dosierung gegeben werden. Wenn man einen mittel- bis langfristigen Schwangerschaftswunsch hat, hat man dann natürlich im Jahr 3 und 4 keine Therapie. S1P-Modulatoren, es gibt jetzt schon mehrere zugelassene mit Fingolimod, Ozanimod, Bonisamod, Siponimod. Woran sich die unterscheiden? Ist einerseits in der Dosierung, ob es eine Titrationsphase gibt, und es gibt mehrere Rezeptoren dieser Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptoren. Und je neuer die Medikamente sind, umso selektiver sind sie. Dadurch sollen eigentlich die Nebenwirkungen auf die anderen Organe verringert werden. Ist Tablettenform einmal eine und eine Titrierung, abhängig von welchen Medikamenten. Die Fingolimod ist für die hochaktive MS zugelassen und auch für Pädiatrisis zugelassen, was wir später wahrscheinlich noch von der Frau Professor Kornick hören werden. Das Ozanimod und Bonisamod für die aktive MS und das Siponimod für die aktive frühe SPMS. Also das erste Medikament, was ihr erwähnt, was wirklich für die Progression, für die progressive MS zugelassen worden ist. Die Effektivität ist eine Schubratenreduktion um 54-52% bei Fingolimod, ähnliche Werte für Ozanimod und Bonisamod. Bei Siponimod haben wir uns aber nicht die Schubratenreduktion, sondern die Progressionsreduktion angeschaut. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Patienten in einem gewissen Zeitraum vom EDSS unabhängig von Schüben verschlechtern? Und da habe ich um 21% eine doch deutliche Risikoreduktion gesehen. Sicherheitsprofil für alle gilt eigentlich kardiale Risikoprofile, dass man wirklich eine Bradyarrhythmie ausschließen sollte und initial auch ein Monitoring machen sollte. In neuen Medikamenten ist so, dass mit der Titrationsphase das ein bisschen abschwächere. Infektionen können ein Problem sein, ein Blutdruck kann ein Problem sein, Basaliome, also Hautveränderungen und Makulatüme müssen auf jeden Fall beachtet werden. Ganz wichtig, teratogenes Potenzial für Schwangerschaft nicht geeignet. Washout-Phase unbedingt zu beachten. Monitoring ist natürlich, dass man die Lymphopenie genau im Auge behalten sollte. Jetzt kommen wir schon zur Kategorie 3. Das Alemtuzumab will ich nicht erwähnen, weil das Alemtuzumab eigentlich nicht mehr so richtig verabreicht wird, und konzentriere mich auf Natalizumab und auf die C20 Therapien, auf die monoklonale Antikörper. Das Natalizumab verhindert, dass die Lymphozyten über die Bluthirnschranke ins Gehirn reindringen können. Also ich verhindere dann Immigration ins Gehirn. Bei den CD20-Antikörpern werden die B-Zellen ausgeschaltet. Die B-Zellen sind aber nicht nur für die Entwicklung zur Plasmazelle, sondern haben auch weitere Auswirkungen wie Zytokine, Antikörper, aber vor allem auch für die Antigenpräsentation. Also es ist ein sehr wichtiger Spieler, der verschiedenste Faktoren in der Verknüpfung mit anderen Immunzellen hat. Natalizumab hat damals, wie es zugelassen worden ist, eine neue Ära geprägt. Es war die erste hochaktive, effektive Therapie, wo man eigentlich sagen kann, dass die Schübe so gut wie möglich verhindert werden konnten. Die Verabreichung ist alle 4 Wochen. Die neuesten Daten sagen auch schon, dass es möglicherweise alle 6 Wochen gegeben werden kann, intravenös. Es gibt jetzt auch eine Injektion, die alle 4 Wochen unter medizinischem Personal gegeben werden kann. Für die hochaktive MS, Effektivität bei 68%iger Schubratenreduktion. Sehen wir schon, ist wirklich doch höher als die anderen. Sicherheitsprofil eigentlich theoretisch sehr sicher. Wir haben nur ein Problem, die BML. Die BML, also die progressive multifokale Leukoenzephalopathie, wird durch den John-Cunningham-Virus ausgelöst, ist eine opportunistische Infektion. Die Bevölkerung hat so ca. 60%, er macht nichts. Das Medikament aber so wirksam ist, dass wirklich keine Lymphozyten mehr ins Gehirn reintreten können, kann der opportunistische Virus ein Problem machen. Es sind mehrere Patienten beschrieben worden, es gibt auch riesige Faktoren, die man beachten werden sollte. Wie lange gebe ich Therapie? Habe ich überhaupt den Virus in mir? Und welche Vortherapien habe ich bekommen? Und wenn ich das beachte, das Medikament als sicher. Aber ich muss wirklich auf diesen BML, sollte man zumindest wirklich im Hinterkopf haben. Auch spannend, wenn notwendig, kann es auch in der Schwangerschaft gegeben werden. Für hochaktive Patienten, die schwanger werden wollen und wo ich wirklich keine andere Wahl habe, ist das Natalizumab durchaus geeignet. Antikörper, das Rituximab und das Ofatumumab. Das Rituximab war wenig nichts und ich konzentriere mich auf die beiden zugelassen, auf das Ocrelizumab und auf das Ofatumumab. Das Ocrelizumab wird alle 6 Monate als Infusion verabreicht, das Ofatumumab subkutan alle 4 Wochen für die aktive schubförmige MS und das Ocrevus, das Ocrelizumab, auch für die primär chronische, für die frühe primär chronische MS zugelassen. Die Effektivität dieser beiden ungefähr gleich gegenüber Schüben, gegen aktive Kontrollgruppen um die 50% Schubratenreduktion. Und in der primär chronischen gehe ich nicht von Schüben aus, sondern von der Verhinderung der langsamen Progression und hier um 24%. Es gibt eine Kontraindikation für die Schwangerschaft. Expertenmeinung gehen davon aus, nach 3-4 Monaten nach der letzten Gabe könnte man es durchaus versuchen, weil von den Überlegungen her nichts mehr rüberkommen könnte. Das war jetzt nur gedacht als einen kleinen Überblick über die Medikamente, um zu schauen, was für große Auswahl wir schon haben, um wirklich zu zeigen, dass sie sehr spezifisch auf die Patienten eingehen können. Und eben diese Spezifität, dass wir mit den Patienten gemeinsam entscheiden dürfen, hat auch ein neues Konzept, was man früher eigentlich nicht so hatte. Therapie ist unerlässlich. Das wissen wir. Ähnliche Bilder haben wir heute schon gesehen von Professor Berger. Und eben diese Phase, die untere Phase, die Inflammationsphase zu verhindern oder hinauszuzögern, damit später die progressive Phase später eintritt, das ist das Ziel, was wir haben. Und wir sehen, dass wir mit Medikamenten bis zum zweiten Schub um 4 Jahre verhindern können, wenn wir frühzeitig mit den Therapien beginnen. Die Therapien sind so effektiv, dass ein neuer Terminus eigentlich geprägt worden ist. NEDA, No Evidence of Disease Activity. Und das ist jetzt eigentlich dieser heilige Gral, den man versucht zu erreichen. Dass ich weder Schübe habe, dass ich weder eine langsame Progression habe, unabhängig von Schüben, dass ich weder neue D2-Läsionen habe oder kontrastmittelaufnehmende Läsionen habe. Und das Natalizumab, das Tysabri, war das erste Medikament, wo dieser Begriff geprägt worden ist. Und man hat es über diese Studiendauer in 37% der Patienten geschafft, dass man das nicht erreicht hat. NEDA hat sicherlich sehr viele negative Aspekte, aber es hat das Ziel von uns in der Behandlung der MS vollkommen verändert. Uns reicht nicht, dass wir möglicherweise etwas verlangsamen, aber wir wollen wirklich Krankheitsstillstand. Ob wir den erreichen können, ist was anderes. Denn auch unabhängig von den Schüben kann eine langsame Progression auftreten. Aber wie diese Daten, diese 11,5 Jahre Daten aus Italien zeigen, dass trotz dieser langsamen Progression, unabhängig von den Schüben, Therapien sehr gut wirksam sind. Also wenn ich therapiere, kann ich nicht nur die Schubakkumulation verhindern, sondern auch diese langsame Progression. Somit bestätigt das alles, dass wir relativ schnell eine Therapie machen sollten. Und wir haben ein Window of Opportunity. Das Window of Opportunity ist aber nicht nach 20 Jahren, sondern es sollte Beginn der Erkrankung sein, dass ich wirklich zu Beginn der Erkrankung versuche, so schnell wie möglich den Krankheitsverlauf zu verändern. Deswegen haben sich auch die Therapiekonzepte diesbezüglich verändert. Ich bin früher von einer Eskalationstherapie ausgegangen. Ich habe eine Therapie versucht, hat nicht ausreichend gewirkt, durch Schüben, durch Krankheit, sagt wird, die nächste Therapie und dann wieder die nächste Stufe. Das NEDA-Konzept hat uns aber was anderes gelehrt. Dass wir eigentlich einen Krankheitsstillstand haben wollen und dann möglicherweise wie eine Induktionstherapie bestarten sollten, dass wir eigentlich mit einer sehr stark wirksamen Therapie beginnen sollten und dann möglicherweise, wenn eine Ruhe eingekehrt ist, möglicherweise eine gewisse Deeskalation machen sollten. Sie können sich ja vorstellen, dass diese Deeskalation oder wann ich mit Therapien beende, noch ein schwieriges Thema ist, doch viel schwieriger, um die richtige Auswahl zu treffen. Die richtige Auswahl zu treffen, sind sie bei diesen verschiedenen Möglichkeiten als sehr schwierig. Deswegen wollen wir immer Biomarker. Doch diese Biomarker, wie wir schon heute gehört haben, sind klinische Biomarker, also dass man mehr oder weniger wirklich schaut, wie viele Schübe hatte der Patient, wie ausgeprägt sind diese Schübe, was ist das Profil des Patienten, was zeigt das MRT, wie viele Läsionen hat er, wie viele kontrastmittelaufnehmende Läsionen hat er. Die Biomarker, die oligoklonalen Banden haben wir schon gehört. Aber insgesamt ist es immer noch so, dass wir da nicht unbedingt hundertprozentig sagen können, das ist es jetzt oder das andere Medikament ist es. dass wir in der Entscheidung mit dem Patienten, was auch eigentlich ein neues Therapiekonzept ist, dass nicht mehr der Arzt allein entscheidet, sondern dass man gemeinsam mit dem Patienten entscheidet und die verschiedensten Faktoren, also wirklich die Patientenprofile, das Krankheitsprofil, wie viele Schübe hat er, wie alt ist er, wie ist sein Lebensstil, welche Therapieattribute hat er, ist die Effektivität am wichtigsten oder die Safety am wichtigsten, was ist mit Schwangerschaft, dass man das alles zusammenträgt und dann gemeinsam mit dem Patienten die richtige Therapie trifft. Ob es die beste gibt, kann ich nicht sagen, aber es sollte die richtige für den jeden Patienten geben. Und mit diesem letzten Satz möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.